Info 3 Mittag.
Jetzt nur keine Rachefeldzüge in Libyen, das sagt die UNO und fordert die Kriegsparteien zur Vernunft auf. Wir wollen 2-3% mehr Lohn, das fordern die Gewerkschaften trotz starkem Franken. Wir sorgen selber für die Sicherheit in unseren Fanzügen, das verspricht IB als erster Fußballclub der Schweiz. Das Wetter heute ist es noch sehr sonnig und mit Temperaturen bis 35 Grad heiß. In der Nacht gibt es zum Teil kräftige Gewitter und Sturmböen. Morgen ist es dann kühler mit nur noch 14 bis 18 Grad. Das ist Info 3 mit Nicoletta Cimino und Angelique Welchli. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
Angesichts der andauernden Kämpfe in Libyen appelliert die UNO an beide Seiten, auf Rache zu verzichten. Augenzeugen berichteten von Hinrichtungen durch Rebellen und auch durch Gaddafi-Anhänger. In der Nacht wurden aus der im Süden gelegenen Wüstenstadt Sabah heftige Gefechte gemeldet. In der Hauptstadt Tripolis sind die Gefechte laut Journalisten weniger intensiv als in den letzten Tagen. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert für nächstes Jahr Lohnerhöhungen von 2-3%. Der Frankenkurs dürfe nicht als Ausrede dienen, denn die Wirtschaft laufe gut, teilt der Gewerkschaftsbund mit. Real verdienten viele Angestellte immer weniger. Vom letzten Aufschwung 2004 bis 2008 hätten vor allem Angestellte mit hohen Löhnen profitiert. Kleider, Sportartikel oder Unterhaltungselektronik kosten in der Schweiz teilweise mehr als dreimal so viel wie im benachbarten Ausland. Zu diesem Schluss kommt die Stiftung für Konsumentenschutz. Den größten Preisunterschied stellen die Konsumentenschützer bei den Schuhen fest, aber auch Zeitschriften kosten beispielsweise in Deutschland nur halb so viel. Die Konsumentenschützer fordern die Unternehmen in der Schweiz auf, die Preise um mindestens 20% zu senken. Der Berner Fußballclub Young Boys sorgt bei Auswärtsspielen künftig selbst für Sicherheit in den Zügen der SBB. Als erster Club in der Schweiz hat er mit der SBB eine entsprechende Vereinbarung getroffen, wie es in einer Mitteilung heißt. In einem Pilotprojekt bis Ende Jahr stellt IBE während der Zugfahrten Begleitpersonen. Sie sollen verhindern, dass die Fans die Züge beschädigen. Eine weitere große Bank will Stellen streichen. Die niederländische ABN AMRO hat angekündigt, bis in 4 Jahren 2400 Stellen abzubauen. Bei europäischen Banken gehen insgesamt mehr als 50.000 Stellen verloren. In der Schweiz haben die Großbanken UBS und Credit Suisse einen Stellenabbau angekündigt. In Japan tritt Premierminister Naoto Kan zurück, nach nur einem Jahr Amtszeit. Er gibt das Präsidium der regierenden Demokratischen Partei ab und damit auch das Amt des Regierungschefs. Kan war für sein Krisenmanagement kritisiert worden, nach dem Tsunami und der Atomkatastrophe von Fukushima. Im Kampf gegen die Waldbrände in Griechenland hat die Regierung um Hilfe aus dem Ausland gebeten. Spanien und Frankreich sagten nach Angaben der Behörde bereits Hilfe zu. Sie wollen voraussichtlich noch heute Löschflugzeuge nach Griechenland schicken. Auch mit Hilfe aus Portugal und Italien werde gerechnet. Seit gestern sind in Griechenland rund 90 Brände ausgebrochen. In Teilen des Landes wurde der Notstand ausgerufen. Im Nordwesten Pakistans haben Überschwemmungen mehr als 30 Todesopfer gefordert. Viele Menschen würden noch vermisst, sagte ein Sprecher der regionalen Behörde für den Katastrophenschutz. Die Rettungskräfte hätten nach den starken Monsunregen Mühe gehabt, in die abgelegene Region vorzudringen, hieß es bei der Bezirksverwaltung. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.255 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu 1.14,57 Franken gehandelt und der Dollar zu 79,39 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Gaddafi ist noch nicht beseitigt, aber die Leute in Libyen träumen schon von der Zukunft. Wir fragen, wie die internationale Gemeinschaft am besten dazu beitragen kann. Dann, über den brutalen Machthaber in Syrien lachen ist nicht erlaubt. Das musste jetzt auch der beliebteste Karikaturist des Landes am eigenen Leib erfahren. Und Statt über das Golf-Handicap reden sie heute wohl über die richtigen Probleme. Die wichtigsten Wirtschaftsleute bei ihrem Treffen beim Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Unser Redaktor hört zu. Das alles gibt es nach den Wetterprognosen und der Verkehrsübersicht.
Es ist oft sonnig und mit starkem Föhn 30 bis 35 Grad heiß. Gegen Abend gibt es teils kräftige Gewitter und Sturmböen. Morgen ist es wechselhaft bei gerade noch 14 bis 18 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 12.06 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden stockender Verkehr und Richtung Norden 2 Kilometer Stau.
Info 3 Mittag.
In Tripolis wird zwar immer noch gekämpft und geschossen, aber die Stadt wirke etwas ruhiger, sagt ARD-Korrespondent Jürg Armbruster und dies habe Gründe.
In der Stadt sieht man natürlich überall die Kampfspuren. Es sind kaum Menschen auf der Straße, ganz selten mal ein Auto. Das hat auch damit was zu tun, dass es so gut wie kein Benzin gibt und Benzin extrem teuer geworden ist. Die Geschäfte sind geschlossen, man kann nichts einkaufen, man kann auch kein Wasser kaufen, keine Kindernahrung, kein Brot. Kein Obst, kein Gemüse. Das macht das Leben alles wahnsinnig schwer. Aber die Leute wirken auf mich außerordentlich fröhlich, außerordentlich freundlich, trotz dieser Schwierigkeiten des Lebens.
Die Leute fühlen sich also befreit in Tripolis, so der Eindruck des Journalisten vor Ort. Libyen ist aber noch meilenweit entfernt von Ruhe und Stabilität. Die internationale Gemeinschaft sucht Wege, um die Lage in Libyen zu stabilisieren. Bei mir im Studio ist nun Fredrik Steiger. Ein Szenario, das im Moment diskutiert wird, ist es, Blauhelme nach Libyen zu schicken. Wie wahrscheinlich ist dieser doch recht heikle Plan denn?
Es ist richtig, das wird diskutiert und interessanterweise hat sogar Deutschland gesagt, dass sie an der Anti-Gaddafi-Operation nicht teilgenommen hat. Man würde erwägen, einer allfälligen Anfrage Folge zu leisten. Und es gibt eine Anfrage der libyschen Übergangsregierung an die UNO, ihr auch im militärischen Bereich bei der Schaffung von Sicherheit beizustehen. Allerdings ist diese Anfrage im Moment noch sehr vage formuliert. Sie sagen nicht, wie sie sich diesen Beistand vorstellen. Und im Moment halte ich einen Blauhelm-Einsatz ehrlich gesagt auch nicht für sehr wahrscheinlich. Blauhelme können im besten Fall in einem Land den Frieden sichern, sie können aber nicht Frieden erzwingen. Dazu haben sie die militärischen Mittel nicht. Und im Moment ist es ja so, dass in Tripolis selber, in Sirte, in Seba, noch längst kein Friede herrscht. Die Lage ist chaotisch, die Frontlinien sind unklar. Es ist unklar, wer genau auf welcher Seite steht und ob die Embryo-Armee der Rebellen zusammenhält, ist auch noch unsicher. Und da könnte es dann gut sein, dass letzten Endes UNO-Friedenstruppen all diesem Treiben ohnmächtig zuschauen müssten.
Hat man denn nicht auch Angst, ein zweites Irak zu schaffen, indem man eben einmarschiert, auch wenn der Gedanke hinter dem Einmarschieren helfen ist?
Diese Angst besteht, sie ist sogar sehr groß, denn es gibt das abschreckende Muster Irak, es gibt auch das wenig ermutigende Modell Afghanistan und deswegen ist zum Beispiel die NATO im Moment keineswegs darauf erpicht, Bodentruppen nach Libyen zu schicken. Man möchte kein neues, großes, langes Engagement in einem muslimischen Land und man weiß natürlich auch, dass gerade im ölreichen Libyen der Verdacht sofort vorgetragen würde, die wollen ja nur ihre eigenen Interessen durchsetzen. Und das würde dann wiederum Feindseligkeiten, anti-westliche Gefühle in der ganzen Region schüren. Realistischer ist im Moment allenfalls eine beratende Rolle, wenn dies gewünscht wird. Aufbau, Ausbildungshilfe für eine neue libysche Armee. Aber allerdings dürfte auch dort die UNO die Führungsrolle übernehmen, allenfalls mit Unterstützung der NATO.
Und sonst, welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch, um das Land zu befrieden?
Ein Land befrieden heißt ja immer auch primär ein Land stabilisieren. Und das ist nicht nur oder nicht einmal primär eine militärische Aufgabe. Ein großer Schritt wäre natürlich schon, wenn Gaddafi gefasst oder vertrieben würde. Das würde die Lage wohl schon ziemlich beruhigen. Aber es bräuchte dann auch noch zunächst mal humanitäre Hilfe. Wo Menschen Not leiden, gibt es keine Stabilität. Es braucht Aufbau dort, wo die Kriegsschäden groß sind, zum Beispiel in der Stadt Misrata. Dann müsste man den Ölexport wieder in Gang bringen, damit das Land wieder auf eigenen Füßen stehen könnte. Und es braucht rasch eine funktionierende Regierung. Und das bedingt auch die Integration, so schwer das manchen fallen mag, der bisherigen Gaddafi-Anhänger, also keine Racheakte. Das heißt, es sind viele Elemente nötig, um ein zerrüttetes Land zu befrieden. Und deshalb ist das so schwierig.
Also doch noch ein steiniger Weg. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Fredrik Steiger. Besonders aufmerksam verfolgen die Menschen in Syrien die dramatischen Ereignisse in Libyen, verfolgen wie ein weiterer Despot fällt. Ihr eigener Präsident Assad mordet unterdessen weiter und versucht brutal, die Opposition zum Schweigen zu bringen. Mitten in Damaskus haben Bewaffnete einen der beliebtesten Karikaturisten der arabischen Welt schwer misshandelt und auf offener Straße liegen gelassen. Er hatte Präsident Assad in seinen Karikaturen kritisiert. Irin Meyer.
Es ist eines jener Bilder, das keinen Text braucht. Es hat eine eigene Kraft. Ali Fersat liegt da mit geschlossenen Augen im blauen Spitalhemd. Die zertrümmerte rechte Hand dick eingebunden. Bei der linken sieht man die geschwollenen, blutunterlaufenen Finger noch ein wenig. Diese Fotografie sieht man heute überall hier in allen Medien. Und jede versteht die Botschaft. Ein Künstler und Dissident, der zu weit geht, wird so zum Schweigen gebracht. Fersat wird nicht oder nicht so schnell wieder zeichnen. Dafür haben die Täter gesorgt, als sie ihm abpassten gestern früh. Der Nachtarbeiter verließ sein Atelier in der Innenstadt von Damaskus. Unbekannte Bewaffnete zerrten ihn aus seinem Auto und brachten ihn weg. Als er Stunden später auf der Straße zum Flughafen aufgefunden wurde, hatte er zertrümmerte Hände, Kopfverletzungen, einen angesenkten Bart und einen Sack über dem Kopf. Ein Verwandter des Künstlers sagt, Fersat erinnere sich, dass die Täter ihn angeschrien hätten, sie würden ihm die Hände brechen, damit er aufhöre zu zeichnen. Dies sei eine Warnung. Das Entsetzen in Syrien ist groß. Die Opposition glaubt, dass das Regime hinter dem Angriff auf Fersat stehe und es seine Geheimdienstschergen ausgeführt hätten. Das Regime sagt nichts dazu. Die Webseite des Künstlers ist seit gestern nicht mehr zugänglich. Ali Fersat ist nicht der erste Intellektuelle und Künstler, der seit Beginn des syrischen Aufstandes brutal zum Schweigen gebracht wird, aber er ist der berühmteste und beliebteste. Ein Karikaturist, der alle Facetten seines Metiers beherrscht. Sein Thema, der Mensch und die menschliche Natur, vor allem in einem autokratisch regierten Staat. Ironisch und scharf seine Beobachtung der Bürokratie, der Korruption, der Repression. Über 15.000 Karikaturen hat Fersat in 35 Jahren geschaffen. Auch in Europa wurden sie veröffentlicht. Der Künstler erhielt Preise und Anerkennung. Zu Hause aber wurde sein künstlerischer Bewegungsraum immer kleiner. Frisch ins Präsidentenamt gekommen, hatte Bashar al-Assad Fersat in den ersten Jahren noch erlaubt, eine satirische Zeitung zu veröffentlichen. 2003 aber wurde sie verboten und der Damaszener Frühling war vorbei. Fersat, tief enttäuscht, zeichnete weiter. Er habe keine Angst, den Polizisten im Kopf habe er getötet, sagte er kürzlich. Während des Aufstandes wurden seine Karikaturen immer schärfer und sie richteten sich direkt gegen den Präsidenten. Assad, wie er den Schatten eines Geheimdienstmannes von einer Mauer putzt, während der reale Geheimdienstler hinter ihm steht. Titel der Karikatur: Die Aufhebung des Ausnahmezustandes. Oder die letzte Zeichnung Ali Fersats vor dem Überfall: Assad, wie er hektisch seine Koffer packt, während er gleichzeitig versucht, noch einen Platz zu bekommen im Fluchtauto des davonrasenden Gaddafi.
Info 3 Mittag.
Heute ist ein Tag, den sich mächtige Manager, wichtige Wirtschaftspolitiker und viele Verbandsvertreter dick in ihre Agenda eingestrichen haben. Tag der Wirtschaft. An diesem Anlass des Wirtschaftsdachverbands Economy Suisse trifft sich einmal im Jahr alles, was Rang und Namen hat in der Schweizer Wirtschaft. Aber dieses Mal werden die wichtigen Leute wohl weniger Lust auf Smalltalk haben, jetzt wo es der Schweizer Wirtschaft so schlecht geht. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann hat bei den Teilnehmenden den Puls genommen.
Heinz Beer, Vertreter eines Wirtschaftsverbands, steht an einem der vielen Tischchen in der ehemaligen Fabrikhalle in Zürich-Oerlikon und er redet nicht groß um den heißen Brei.
Ich glaube nicht, dass sehr viele neue Elemente vorkommen in den Diskussionen, aber wieder treffen, wieder neue Kontakte, das ist eigentlich der wichtigste Teil vom Tag der Wirtschaft.
Alle sind sie hier, die Movers and Shakers, die Strippenzieher aus Wirtschaft und Politik. Es sind vor allem Männer, alle im Anzug und viele mit Krawatte. Man hat sich hübsch gemacht für diesen Tag. Es gibt ja sonst genug Trauriges in der Welt der Wirtschaft, möchte man meinen. Und tatsächlich gibt es einige Teilnehmer am Tag der Wirtschaft, die sich Sorgen machen. Starker Franken, verschuldete Staaten im Ausland, überall nervöse Börsen. Jean Zwalen von der Union Bancaire Privée aus Genf beißt herzhaft in eines der Gipfeli und sagt:
Je dois dire que je suis effectivement très préoccupé par la Situation.
Ja, er mache sich Sorgen um die Schweiz, die sich durch ihre bislang gute Verfassung in der Welt hervorgetan hat und deren gute Verfassung gerade deshalb in Gefahr sei. Auch Rino Rossi, der Ehrenpräsident von VZUG, meint:
Sorgen machen wir sich schon. Ich meine, alles, was im Export drin ist, wir haben eine Firma, die Bellimed, die ist 95% Export ausgerichtet. Und dort ist es dann schon hart. Das ist klar.
Hans-Ulrich Dörig, bis vor kurzem noch Präsident der Credit Suisse, rückt sein Markenzeichen, die gelbe Krawatte, zurecht und wirft ein.
Wobei man natürlich schon muss sagen, dass, wenn ich das vergleiche mit dem Ausland, wir in der Schweiz natürlich in einer hervorragenden Situation sind.
Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. So könnte man diese Stimmen zusammenfassen. Es sind die düstersten Voten, die man heute hört. Zahlreicher sind andere, jene, die bis jetzt noch nichts zu spüren bekommen von der Krise. Eine Managerin zum Beispiel, die ein Reisebüro für Geschäftskunden betreibt.
Mittlerweile sind Börsenaussagen schlimmer als das, was wir an der Anzahl Transaktionen sehen. Also bei uns im Callcenter läuft es immer noch.
Jost Wirz, berühmter Schweizer Werber, sagt:
Es hat viel mit Psychologie zu tun und ich glaube, man kann auch eine Krise anreden. Und im Moment ist sicher noch nicht der Moment, dass man nur schwarz malen tut.
Und Investor Giorgio Behr, der auch sonst nicht zimperlich im Geben und Nehmen ist, sagt:
Ich weiss auch, dass mit ein bisschen Geduld sich vieles dann anders darstellt.
Zweckoptimismus oder doch eher einige Sorgenfalten. Nicht alle Unternehmer und Manager gehen gleich um mit der aktuell schwierigen Wirtschaftslage. Doch sie ganz ignorieren oder sogar ausblenden, das kann sich keiner leisten.
Info 3, das Polit- und Wirtschaftsmagazin auf DRS3, Virus und DRS4 News oder als Podcast auf drs.ch. Mein Name Nicoletta Cimino.